Liebe Gemeinde, etwa 10 Jahre liegt es zurück. Da startete ein unbekannter Handyverkäufer eine Traumkarriere als Opernsänger. Sein Name, viele werden sich erinnern, Paul Potts. Begonnen hat das Märchen im Juni 2007 in Großbritannien. Der schüchterne und sehr korpulente Waliser hat es geschafft, in einer Talentshow mitsingen zu dürfen. Britain's Got Talent hieß die. Und nach herkömmlichem Verständnis, muss man sagen, war Paul Potts nicht gerade ein Traumtyp. Schiefe Zähne, ein schlecht sitzender billiger Anzug, unsicherer Gesichtsausdruck, er wirkte irgendwie hilflos. Die Presse schrieb über ihn, er stand da wie ein Pinguin, der nicht weiß, wann er nach Hause kommt. Als er sein Lied ankündigt, er wolle eine Arie aus Giacomo Puccinis Oper Turandot singen, da verdrehen die Juroren spöttisch die Augen. Das Fernsehen fängt diese Häme ein, den Spott. Wieder einer, der sich zum Affen machen will. Aber dann legt er los. Mit dieser berühmten Arie Nessun Dorma. Und in dem Moment kippt die Stimmung total. Er trifft den Ton und er trifft die Herzen. Die Leute sind tief berührt. Und schließlich begeistert. Paul Potts Arie wird sich später millionenfach verkaufen. Und in Deutschland, da wird sein Fall mit einiger Verspätung berühmt durch einen Werbespot der Telekom. Die meisten von uns werden sich an den noch erinnern. Warum? Warum hatte das Lied und die ganze Szene so eine enorme Wirkung? Ich denke, es war der Gegensatz. Der krasse Gegensatz zwischen der äußeren, eher armseligen Erscheinung des Sängers und der strahlenden Hymne, die aus seinem Mund kam. Und der Betrachter empfand, eigentlich passt dieses Lied überhaupt nicht zu diesem Sänger. Und es klingt trotzdem überzeugend. Heute Morgen wollen wir ein anderes Lied hören miteinander, eine Situation betrachten, da ist es ganz ähnlich. Ein Lied und die Sängerin passen auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammen und es klingt trotzdem überzeugend. Und man fragt sich, wie kann ein solches Lied aus einem solchen Mund kommen? Wie passt das? Die Sängerin ist Maria. Nach allem, was wir wissen, eine zurückhaltende junge Frau. Und das Lied, das sie singt, das klingt wie eine Revolutionshymne. Er tut Mächtiges mit seinem Arm, er zerstreut die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen und Hungrige sättigt er mit Güten und Reiche schickt er leer fort, singt Maria. Wie soll das zusammenpassen? Und es klingt trotzdem überzeugend. Das berühmte Magnificat der Maria gehört zu den klassischen Bibelstellen der Adventszeit. Und wir wissen, diese Verse hatten eine enorme Wirkung auf Komponisten aus vielen Jahrhunderten. Nicht nur Johann Sebastian Bach hat es vertont, auch Telemann, Buxtehude, Vivaldi, Schubert, Mozart, Mendelssohn, Bartholdy, Bruckner, viele andere. Sie alle sind an diesem Text irgendwie nicht vorbeigekommen. Und Dietrich Bonhoeffer hat in der ersten Adventszeit nach dem Aufkommen der Nazis 1933 über das Magnificat gepredigt. Und auch ihm hat sich dieser scharfe Kontrast zwischen der uns vermeintlich bekannten Maria und diesem Lied sofort aufgedrängt. Bonhoeffer schreibt, dieses Lied der Maria ist das leidenschaftlichste, wildeste, ja man möchte fast sagen revolutionärste Adventslied, das je gesungen wurde. Es ist nicht die sanfte, zärtliche, verträumte Maria, wie wir sie auf Bildern sehen, sondern es ist die leidenschaftliche, hingerissene, stolze, begeisterte Maria, die hier spricht. Ein hartes, starkes, unerbittliches Lied von stürzenden Thronen und gedemütigten Herren dieser Welt, von Gottes Gewalt und des Menschen Ohnmacht. Zitat Ende. Und darum unser Thema heute Morgen, das Magnificat, göttlicher Umsturz. Dieses Lied verrät uns einiges über Maria, aber hoffentlich genauso über uns selbst und vor allem über Gott. Führen wir uns kurz vor Augen, in welcher speziellen Situation es entstand und erstmalig gesungen wurde. Von einer jungen, schwangeren Frau, die sich plötzlich in einem verwirrenden, persönlichen Drama wiederfindet, wo sie wahrscheinlich manchmal selber nicht mehr wusste, ob sie gerade wachte oder träumte. Eigentlich war Maria ein ganz normales, junges Mädchen, eine unauffällige Frau. Und was sie da erfahren hatte, war für sie genauso schleierhaft und unmöglich und bestürzend wie für den Leser heute. Ein Bote Gottes hatte sie eigens aufgesucht, schon das war ungewöhnlich genug. Und ihr mitgeteilt, sie sei schwanger. Die normale Reaktion, das kann nicht sein, mein Verlobter und ich leben noch nicht zusammen, ich weiß von keinem Mann. Dennoch sagt der Bote, es wird ein Wunder sein. Und natürlich ist Maria mit dieser Nachricht überfordert. Wem soll sie sich anvertrauen? Wer wird ihr das überhaupt glauben? Was wird der Verlobte sagen? Was werden die Eltern meinen? Wie werden sie in der Nachbarschaft tuscheln? Allerdings hat Gottes Bote ihr einen Tipp gegeben. In dem Zusammenhang, das steht in Lukas 1, Vers 36, dieser Hinweis an Maria vom Engel. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und Maria nimmt das auf, dieses Stichwort Elisabeth, und macht sich eilig auf den Weg. Auf den Weg, erstmal weg von ihr. Lukas 1, Vers 39, Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und reiste rasch in das Bergland, in eine Stadt in Juda. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Sie macht sich also eilig auf den Weg. Jetzt braucht sie eine Vertrauensperson, um sich auszusprechen von Frau zu Frau. Und wer könnte ihr da besser helfen als Elisabeth? Elisabeth ist mit ihr verwandt in irgendeiner Weise. Sie ist in einer ähnlichen Situation von Nazareth in das Gebirge Judäas, ca. 120 Kilometer, 3 bis 4 Tage Reisen. Wir wissen nicht, wer Maria begleitet hat. Und dann muss sie ziemlich erschöpft bei ihrer Verwandten eingetroffen sein. Und dann begegnen sich diese beiden Frauen in ihrer jeweils aufgewühlten, speziellen Situation. Und man muss sagen, schon als Person ist Elisabeth ja gewissermaßen eine leibhaftige Bestätigung für Maria. Der lebendige Gott kann auf eine übernatürliche Weise bewirken, dass eine Frau schwanger wird. Selbst wenn die natürlichen Rahmenbedingungen dieses unmöglich erscheinen lassen. Elisabeth galt ja bis ins hohe Alter als unfruchtbar und sie ist dennoch schwanger geworden, auf natürlichem Wege. Marias Fall war natürlich dann nochmal außergewöhnlicher durch die Jungfrauengeburt. Insgesamt wird sie 3 Monate dort bleiben, bis zum 9. Monat von Elisabeth. Möglicherweise hat sie die Entbindung noch abgewartet, das wissen wir nicht genau. Aber auf alle Fälle können die beiden Frauen sich in dieser Zeit gegenseitig helfen. Sie können sich helfen, in dieser neuen Wirklichkeit klarzukommen. Und sie werden bestimmt zusammen gebetet haben. Sie werden mit Sicherheit gemeinsam in der Bibel gelesen haben. Sie werden sich Stellen angeguckt haben, wie die in Jesaja 7, Vers 14. Darum wird euch der Herr ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Das haben sie bestimmt zusammen gelesen. Sie haben auch zusammen gelesen den Text, den Bruder Norzig uns vorgelesen hat, eben 1. Samuel 2, dieses Gebet der Hanna. Davon taucht nämlich einiges dann bei Maria wieder auf. Diese Frau, die ebenfalls spät noch schwanger geworden war, gegen alle Wahrscheinlichkeit. 1. Samuel, auch das werden sie gelesen haben und versucht haben, sich zurechtzufinden in dieser neuen Situation. Und irgendwann, in diesen Tagen, singt die junge Maria dann zum ersten Mal ihr eigenes Weihnachtslied. Es erhebt meine Seele den Herrn. Magnificat anima mea dominum. Daher hat dieses Gebet auch seinen Namen bekommen vom ersten Wort. Magnificat anima mea dominum. Das ist natürlich die lateinische Übersetzung dieses Gebets, das uns im Original griechisch überliefert ist im Neuen Testament, klar. Es ist gut denkbar, dass Maria das aramäisch gebetet hat. Aber auf alle Fälle der Originaltext, in dem es uns Lukas dann überliefert, ist griechisch. Und zitiert wird es meistens nach dieser berühmten lateinischen Übersetzung Magnificat anima meum, anima mea dominum. Also meine Seele erhebt den Herrn. Und wir wollen dieses Gebet jetzt lesen miteinander. Sie haben es auf Ihrem Gottesdienstzettel vor sich. Lukas 1, Abvers 46. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter, denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan. Und heilig ist sein Name, und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm, er zerstreut die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Und Maria blieb bei ihr etwa 3 Monate und kehrte wieder in ihr Haus zurück. Herr, lass uns verstehen, was du uns in unser Herz hineinsagen willst durch diese Worte. Amen. Was für eine Freude, was für eine Freude klingt aus diesen Zeilen heraus. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Welche Entschlossenheit, welche Gewissheit, welche Stärke, welcher Mut. Was für ein Kontrastprogramm zu diesen Weihnachtsliedchen. Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See oder still, 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 weil das Kindlein schlafen will. Es ist ein wildes Lied, wie Bonhoeffer sagt. Ein Lied voller Wucht, voller Dynamik. Maria schöpft hier ganz erkennbar nicht aus dem eigenen, sondern Gott selbst muss hier auf eigentümliche Weise ihr Herz gefüllt und ihren Mund geöffnet haben. Und sie ist erfüllt von Freude und von Dankbarkeit und von Staunen. Und in diesen Minuten wird aus den offenen Fragen der vergangenen Tage und aus den Sorgen über das, was morgen kommen wird, erstmal ein erleichtertes, ein jubelndes Loblied. Meine Seele und mein Geist, sagt Maria. Das wird hier synonym gebraucht. Also 2 Wörter eigentlich für die gleiche Sache. Das bezeichnet den ganzen Menschen mit Haut und Haaren. Meine ganze Person, sagt Maria, mit allem, was ich bin, mit allem, was mich treibt, mit allem, was ich denken kann, mit allem, was ich empfinde. Meine ganze Person soll ein einziges Dankeschön an Gott sein. Warum? Was macht Maria so froh und so dankbar? Das müssen wir jetzt rausfinden, denn das wollen wir ja auch haben. Was können wir also erwarten von diesem Magnificat? Maria deutet es gleich mit dem ersten Wort an. Ich nehme nochmal die lateinische Fassung Magnificare. Das ist die Übersetzung des griechischen Megalynae. Das bedeutet groß machen, Gott groß machen. Das heißt, die Größe Gottes in den Blick uns rücken. Seine großen Taten. Und Luther macht deutlich, es gibt ja eine berühmte Auslegung Luthers zu diesem Magnificat, dass es darum geht, dass auch wir mitsingen sollen. Und dass es nicht reicht, dass wir glauben, Gott vermöge große Taten zu tun, sondern wir müssen auch glauben, dass er so tun wolle und eine Liebe habe, solches zu tun. Und zwar auch für uns. Und jetzt fragen wir, worin bestehen diese großen Taten? Die erste Antwort steht im Vers 48. Dass er angesehen hat, die Niedrigkeit seiner Magd. Das ist das Erste, die erste große Tat, die Maria hier besingt und lobt und preist. Gott beugt sich herunter. Das ist Punkt 1. Gott beugt sich herunter zum Niedrigen. Das zieht sich doch wie ein roter Faden durch das ganze Weihnachtsgeschehen. Maria sagt, er hat mich angesehen, trotz meiner Niedrigkeit. Maria ist in diesem Moment der Kontrast zwischen dem Betrachter und der Betrachteten voll bewusst, wie wir es schon im alten Predigerbuch Kapitel 5, Vers 1 gelesen haben. Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Und trotzdem, Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde und trotzdem hat er dich angesehen. Im nächsten Vers wird Maria voller Ehrfurcht Gottes Größe besingen. Da wird sie sagen, er ist der Mächtige und heilig ist sein Name. Aber unmittelbar davor sagt sie, er hat mich angesehen. Er hat mich ernst genommen, er hat mich wahrgenommen, er hat mich in seinen Dienst genommen, er hat mich in seine Arme genommen, als mein Retter. Ansehen, das bedeutet gnädig ansehen, so ist das hier gemeint. Und Luther hat darauf hingewiesen, wie viel Gott bei einem Menschen verändert, den er ansieht. Luther sagt, das ist das erste Werk, was Maria hier besingt. Und das ist auch das Größte, woran all die anderen hangen und aus ihm alle fließen. Denn wenn es dahin kommt, dass Gott sein Angesicht zu jemand wendet, um ihn anzusehen, sagt Luther, da ist eitel Gnade und Seligkeit. Also nur Gnade und Seligkeit. So lesen wir 1. Mose 4, dass er Abel ansah und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Und daher kommen die häufigen Gebete im Psalter, dass Gott sein Angesicht zu uns wenden, es nicht verbergen, es über uns leuchten lassen wolle und dergleichen. Und dass Maria selbst auch das für das Größte achtet, zeigt sie damit, dass sie sagt, darum werden mich selig preisen Kindeskinder. Er hat mich angesehen. Und was hat er da gesehen? Meine Niedrigkeit. Das Wort bedeutet Erbärmlichkeit. Im Griechischen steht da taipeinousin und das ist im Lateinischen dann übersetzt mit humilitas. Und humilitas, schreibt Luther richtig, ist nichts anderes als ein verachtetes, unansehnliches, niedriges Wesen, wie es die armen, kranken, hungrigen, durstigen, gefangenen, leidenden und sterbenden Menschen sind. Und weiter, Herr Luther, damit sagt Maria, Gott hat seine lauteren, gütigen Augen auf mich geworfen und eine so geringe, verschmähte Magd dazu gebraucht, nämlich seinen Sohn auszutragen, auf dass sich niemand vor ihm rühme, dass er dessen würdig gewesen wäre oder sei. Und ich muss auch bekennen, dass es lauter Gnade und Güte ist und gar nichts mein Verdienst oder Würdigkeit. Das soll darin zum Ausdruck kommen, Niedrigkeit. Sie wissen wahrscheinlich, in der katholischen Theologie wird diese Stelle oft übersetzt mit Demut. Gott hat meine Demut angesehen. Natürlich kann man Humilitas auch mit Demut übersetzen, aber das ist hier völlig falsch. Das passt überhaupt nicht zu dem griechischen Wort, was da steht. So als sei das eine Tugend Marias, so wurde das dann verstanden. Gott hat meine Demut angesehen und weil ich so demütig bin, hat er mich für geeignet gehalten, die Mutter seines Sohnes zu werden. So wird es dann gedeutet. Also sei das eine Tugend Marias. Und Luther macht klar, so kann es nicht gemeint sein. Luther hat das so schön gesagt, darum weiß rechte Demut niemals, dass sie demütig ist. Denn wenn sie es wüsste, so würde sie von dem Ansehen der schönen Tugend hochmütig. Und umgekehrt weiß falsche Demut niemals, dass sie Hochmut ist. Denn wo sie das wüsste, würde sie bald von dem Ansehen der hässlichen Untugend demütig. Verstehen, also es kann nicht so sein, dass Maria ihre eigene Demut besingt, denn dann wäre sie nicht mehr demütig. Sie kann hier nicht ihre eigene Demut gerühmt haben, sondern das Gegenteil ist damit gemeint. Niedrigkeit. Das ist keine Qualität, sondern eine Diagnose. Das ist ein Schadensbefund. Aber er hat meinen Schaden gnädig angesehen. Er hat mich geheilt. Und darum werden mich glücklich preisen alle Geschlechter. So ist das gemeint. Also worüber freut Maria sich hier so lautstark? Wessen rühmt sie sich? Sie rühmt sich nicht ihrer Demut. Davon ist hier gar nicht die Rede. Sie rühmt sich nicht ihrer Niedrigkeit. Das wäre kein Grund zum Rühmen. Sondern sie rühmt sich der Tatsache, dass Gott sie angesehen hat. Dass Gott sie trotzdem angesehen hat und sich über ihre Niedrigkeit erbarmt hat. Dessen rühmt sie sich. Er hat meine Niedrigkeit angesehen, das heißt, er hat meine Schuld vergeben. Er hat sich an meiner Erbärmlichkeit nicht gestört. Sondern er hat sie überwunden durch seine Barmherzigkeit. Und deshalb, sehen Sie hin, Vers 47, deshalb ist er auch mein Retter. Maria braucht einen Retter, genauso wie wir. Und verstehen Sie, wie Maria uns hier ganz Entscheidendes über sich selbst sagt. Und über uns selbst. Mit diesen Worten bekennt Maria sich eindeutig als Sünderin, die einen Retter braucht, der sie gnädig ansieht. Das hebt die ganze Mariologie aus den Angeln. Von wegen unbefleckte Empfängnis, also ohne Erbsünde zur Welt gekommen. Von wegen Miterlöserin. Von wegen Himmelskönigin. Das wird mit diesen Versen vom Tisch gewischt. Er hat meine Niedrigkeit angesehen. Und dadurch, und das ist jetzt ganz wichtig für Marias Bedeutung für uns, dadurch kann Maria anderen Sündern zur Hilfe werden. Nicht durch ihre Fürsprache, nicht als Miterlöserin, sondern als ein lebendiges Beispiel dafür, dass Gott unsere Niedrigkeit ansehen will, dass Gott unsere Erbärmlichkeit ansehen will, dass Gott unsere Schuld ansehen und heilen will mit seiner Gnade. Und Luther hat darauf hingewiesen, dass uns jene Künstler einen Bärendienst erweisen, die uns Maria, Zitat, so abmalen und darstellen, dass nichts Verachtetes, sondern eitel, große, hohe Dinge an ihr zu sehen sind. Also diese riesigen Marienbilder, diese großen Marienplastiken mit dem kleinen Jesulein im Arm, diese scheinbar unanfechtbare Maria. Luther sagt, Die Künstler, die Maria so darstellen, die machen uns nur furchtsam. Und sie verhängen das tröstliche Gnadenbild. Weil wir merken, so sind wir nie. Wenn das nötig ist, so sind wir nie. Das erschreckt uns nur. Sie verhängen das tröstliche Gnadenbild. Aber Gott hat uns Maria gegeben in ihrer ganzen Verächtlichkeit, in ihrer Niedrigkeit, in ihrer Schwäche, in ihrer Erbärmlichkeit, in ihrer Sündhaftigkeit. Sie brauchte auch einen Heiland. Und er hat sie angesehen. Und dann bedeutet das eben für uns, Maria glücklich zu preisen. Luther hat uns einen großartigen Formulierungsvorschlag gemacht, was das heißt, Vers 48, Maria glücklich zu preisen. Wie sollen wir Maria glücklich preisen? Wir könnten sie so anreden, meint er. Also Luthers Vorschlag. O du selige Jungfrau und Mutter Gottes, wie bist du so gar nichts und gering verachtet gewesen? Und Gott hat dich doch so ganz gnädig und reichlich angesehen und große Dinge an ihr gewirkt. Du bist ihrer ja keines würdig gewesen. Und dennoch ist weit über all dein Verdienst hinaus die reiche, überschwängliche Gnade Gottes bei dir. O wohl dir, selig bist du von Stund an bis in Ewigkeit, dass du einen solchen Gott gefunden hast. Und Luther fügt beruhigend hinzu, sollte das jemand vielleicht für zu unhöflich halten, der Maria gegenüber, dann solle er doch Folgendes bedenken. Er sagt, du brauchst nicht zu denken, dass sie das ungern höre, dass man sie solcher Gnade unwürdig nennt. Denn sie hat doch ohne Zweifel nicht gelogen, als sie selbst ihre Unwürdigkeit und Nichtigkeit bekennt, welche Gott eben gerade nicht aus ihrem Verdienst, sondern aus lauter Gnade angesehen habe. Die unnützen Schwätzer dagegen hört sie ungern, die viel von ihrem Verdienst predigen und schreiben, womit sie ihre große eigene Kunst beweisen wollen und nicht sehen, wie sie das Magnificat unterdrücken, die Mutter Gottes Lügen strafen und die Gnade Gottes verkleinern. Denn so viel würdiges Verdienst man ihr zulegt, so viel bricht man von der göttlichen Gnade ab und mindert des Magnifikats Wahrheit. Deutlicher kann man es nicht sagen. Das heißt, je mehr Ehre Maria bekommt, umso weniger Gott. Je mehr Ehre Maria, umso weniger Ehre Jesus. Und weil Maria Gott liebt, will sie, dass alle Ehre ihm gebührt. Und das ist auch allein richtig so. Das ist auch allein angemessen so. Denn das Große tut eben nicht Maria, sondern allein Gott. Vers 49. Er hat große Dinge an mir getan. Und sie wusste, dieser Retter, das ist der Messias. Der wird kommen und er wird unsere Schuld wegnehmen. Sie kannte Jesaja. Wer kannte Jesaja, wenn nicht Maria? Er hat große Dinge getan. Und er hat es getan, Vers 50, mit seiner Barmherzigkeit. Seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht. Und in Vers 54 kommt diese Barmherzigkeit nochmal vor. Also, das ist das Erste. Maria ist ein Riesenvorbild dafür, wie einer seine Nichtigkeit und Niedrigkeit und totale Angewiesenheit kapiert. Und das sind die, die ihn fürchten. Das heißt, die einsehen und die zugeben, dass sie zu 100% auf Gott angewiesen sind und nichts beizutragen haben zu ihrer Rettung. Das ist die erste göttliche Großtat, die Maria hier bejubelt. Gott beugt sich herunter, herunter zum Niedrigen. Und das ist unsere Chance, sonst hätten wir keine Chance. Aber das ist nur die eine Seite von Gottes Handeln. Danach bejubelt Maria noch eine zweite Großtat Gottes. Und jetzt kommen die revolutionären Verse. Nochmal zur Erinnerung, ab Vers 51, er tut Mächtiges mit seinem Arm, also mit seiner Wirkmacht. Er zerstreut, die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen und Hungrige sättigt er mit Gütern. Und Reiche schickt er leer fort. Das ist das Zweite. Gott macht Große klein. Man könnte auch sagen als zweiten Punkt, Gott beugt die Hohen. Also Gott beugt sich herunter und Gott beugt die Hohen. Aber noch deutlicher ist, wenn wir als zweiten Punkt formulieren, Gott macht Große klein. Gott wirbelt alles durcheinander. Was wir für so festgefügt, für so unzerstörbar, für so vermeintlich stabil halten, göttlicher Umsturz ist angesagt. Es ist kein Wunder, dass diese Verse immer wieder für den Klassenkampf, für die proletarische Revolution in Anspruch genommen wurden, um das ein bisschen religiös aufzuladen. Aber Vorsicht, hier steht ja nicht, Gott unterstützt die Aufrührer. Er macht es selbst. Gott stürzt vom Thron. Und deshalb, ihr Großen, nehmt euch in Acht. Eure Tage sind gezählt. Ihr Starken, fühlt euch nicht zu sicher. Aber wer ist jetzt gemeint? Mit den vermeintlich Großen, die Gott vom Thron stürzen wird. Maria definiert das. Vers 51 sagt sie, er zerstreut diejenigen, die hochmütig sind im Denken ihres Herzens. Vers 52, er stößt die Mächtigen vom Thron. Vers 53, er lässt die Reichen leer ausgehen. Was ist gemeint? Schon die erste Warnung zeigt uns, welche Art von Hochmut, welche Art von Macht, welche Art von Reichtum Maria meint. Es geht nicht in erster Linie um unsere Stellung hier in dieser Welt. Es geht nicht in erster Linie um unser Bankkonto, unsere berufliche Position, was auch immer. Sondern es geht hier zuallererst um unsere Stellung vor Gott. Deswegen sagt Maria, die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Das sieht allein Gott. Die Hohen, die Mächtigen, die Reichen, das sind alle, die sich selbst für groß halten. Und zwar gegenüber Gott. Und Maria sagt, die werden alle früher oder später scheitern, weil sie Gott die Ehre rauben. Und weil sie sich Gott gegenüber eine Stellung anmaßen, die ihnen nicht zusteht und die in Gottes Augen Rebellion ist. Das ist die Haltung. Goethe hat sie beschrieben. Über sein eigenes Streben. Und er fand das natürlich ganz in Ordnung. Er beschreibt es so. Diese Begierde, die Pyramide meines Daseins, so hoch als möglich in die Luft zu spitzen, überwiegt alles andere. Also Goethe sagt, darauf kommt es an, dass ich die Pyramide meines Daseins so hoch wie möglich in die Luft spitze, immer weiter ausbaue. Und er fährt dann fort, ich darf mich nicht säumen, bin schon weit in Jahren vor. Und dann kommt die Angst. Er sagt, vielleicht bricht das Schicksal mich in der Mitte und der babylonische Turm bleibt stumpf unvollendet. Aber wenigstens soll man sagen, es war kühn entworfen. Das ist der Mensch. Wir wollen uns hinausspitzen mit der Pyramide unseres Lebens. Und selbst wenn wir irgendwann gebrochen werden, soll man dann wenigstens auf unser Lebenswerk gucken und sagen, war kühn entworfen. Ein großer Geist. Das ist die Haltung. Wir können das nicht so schön formulieren wie Goethe. Wir schaffen das. Das ist die Haltung. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Und zwar mit unserer Klugheit und mit unserer Wirtschaftskraft und mit unserem Know-how und mit unserem Humanismus. Das ist die Haltung. Alle, die sich einbilden, sie brauchten Gott nicht. Alle, die sich einbilden, sie könnten sich auf ihre eigene Stärke verlassen. Denen wird Gott ihre Grenzen aufzeigen, sagt Maria. Und ihre Beispiele lassen sich 1:1 ins Jahr 2017 übertragen. Worauf verlassen wir uns nicht alles? Auf unseren eigenen Verstand, hochmütig im Denken ihres Herzens, auf unsere eigene Position, auf Macht. Wo auch immer wir sie gewonnen haben und wie auch immer wir sie zu sichern meinen. Auf unser eigenes Vermögen, auf unser Geld, unser Geschick, unsere guten Taten, unsere Rentenversicherung, was auch immer. Und je höher der Große steigt, im Alten Testament gibt es dafür zum Beispiel diesen babylonischen König Nebukadnezar, der sagt, was habe ich alles Wunderbares hier mir zurecht erschaffen. Und Gott sagt ihm, du wirst auf dem Boden kriechen. Und je höher der Große steigt, umso tiefer stürzt er ins Unglück. Aber nicht nur selbst stürzt er sich ins Unglück, sondern er reißt viele andere mit hinein. Der selbstgerechte Staatsführer, er reißt viele andere mit hinein. Hochmütige Professoren oder Pastoren mit ihrer Bibelkritik, deren Studenten sagen, ihr müsst doch wohl nicht glauben, dass das hier, was euer Kinderglaube denkt, dass das wirklich Gottes Wort sei. Dass das wirklich eine Jungfrau war, die einen Sohn geboren hat, da sind wir doch wohl drüber hinaus. Wir können nicht mehr hinter die Aufklärung zurück. Wir müssen das mit unserem Verstand ganz anders sezieren. Der Papst, wir haben es gelesen, will das Vaterunser umschreiben. Eine neue Idee, um eine bestimmte Stelle, die er für anstößig hält, auszutilgen. Wir können das, wir schaffen das. Nach katholischer Lehre darf er das auch, weil das Lehramt über die Schrift entscheidet. Die humanistisch stolzen Eltern, die ihrem Kind beibringen, du musst dich auf dich selbst verlassen. Du musst gut werden. Und dann brauchst du keinen. Du musst auf dich selber vertrauen. Und du schaffst es, wenn du fleißig bist, wenn du gut lernst. Du schaffst es. Bleib dran. Und am Ende bleibt nichts. So ein Goethe unserer Tage, Marcel Reich-Ranicki, Der berühmte Literaturkritiker wurde in einem Interview gefragt 2009, wovor haben Sie am meisten Angst? Und die Antwort war, dass das hier alles so schnell zu Ende geht. Manchmal gehe ich abends schlafen und frage ich mich, ob ich am nächsten Morgen noch aufwachen werde. Und dann wache ich auf und sehe nach links und rechts und denke, ach, ich bin noch da. Und doch ist die Angst da, irgendwann nicht mehr da zu sein. Die Hochmütigen, die Humanisten, Reich-Ranicki hat es schlichtweg abgelehnt, mit einem allmächtigen Gott zu rechnen. Die Reichen, Aristoteles Onassis, wie traurig und krank ist der griechische Reeder, damals in Paris gestorben, mit all seinen Millionen. Er hat ein Riesenimperium aufgebaut mit seinen Tankergeschäften, die größte Tankerflotte der Welt, eine Fluglinie, Banken und so weiter. Und er hat es gemerkt, dass ihm das zerbröselt unter den Händen. Er sagt, wenn ein Mensch behauptet, mit Geld lasse sich alles erreichen, darf man sicher sein, dass er nie welches gehabt hat. Und er fügt hinzu, ein reicher Mann ist oft nur ein armer Mann mit sehr viel Geld. Ein reicher Mann ist oft nur ein armer Mann mit sehr viel Geld. Er lässt die Reichen leer ausgehen. Und sie alle, die Goethes und Reich-Ranickis und wir schaffen das Protagonisten und Onassis und wie sie alle heißen, sie hätten ihr Schicksal bei Maria nachlesen können. Wie Bonhoeffer gesagt hat, ein starkes, unerbittliches Lied von stürzenden Thronen und gedemütigten Herren dieser Welt, von Gottes Gewalt und von der Menschen Ohnmacht. Ich habe mich gefragt, warum gibt Gott uns dieses Lied ausgerechnet durch Maria? Warum dieser Kontrast zwischen Sängerin und Lied? Das ist kein Zufall. Damit sagt Gott uns, dass er es selbst tun wird. Gott gibt dieses Lied nicht einem rüstigen, bodygebildeten Propheten, der dahintritt mit einem Schwert und sagt, Gott wird die Mächtigen vom Thron stürzen und ich fange schon mal gleich damit an. Sondern er legt dieses Lied in den Mund einer zerbrechlichen, schwangeren, jungen Frau. Es ist kein Zufall. Gott ist 0,0% auf menschliche Mithilfe angewiesen. Und deshalb kann der allmächtige Gott es sich leisten, diesen Umsturz anzukündigen durch den Mund der Maria. Das ist der Grund. Psalm 8, Vers 3 sagt, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen. Man könnte hinzufügen, aus dem Mund der Schwangeren. Psalm 8, Vers 3. Das ist also Gottes zweite große Machttat. Er beugt sich herab und er beugt die Hohen. Gott macht Große klein. Das muss ich Ihnen unbedingt noch vorlesen. Luther hat das plastisch beschrieben, wie Gott die Großen klein macht. So kann das nur Luther schreiben. Er sagt, Gott zieht seine Kraft heraus und lässt sie nur von eigener Kraft sich aufblasen. Denn wo Menschenkraft eingeht, da geht Gottes Kraft aus. Wenn nun die Blase voll ist und jedermann meint, sie liegt oben, sie haben gewonnen, und sie selber nun auch sicher sind und haben es ans Ende gebracht. So sticht Gott ein Loch in die Blase und so ist es gar aus. Die Narren wissen nicht, dass eben indem sie aufgehen und stark werden, dass sie von Gottes Arm verlassen sind und Gottes Arm nicht bei ihnen ist. Darum wehret ihr Ding seine Zeit. Danach verschwindet es wie eine Wasserblase und wird, als wäre es nie gewesen. Daher kommt unser Ausdruck, wir stechen hinein in den Luftballon. Das ist das Schicksal derer, die sich einbilden, sie hätten Gott nicht nötig. Das ist das Schicksal derer. Wie klug und reich und stark sie sich fühlen mögen oder auch sein mögen, sie sind es nicht. Und daran sehen wir, wie vorläufig alle menschlichen und alle weltlichen und alle irdischen Bilanzen sind. Wie vorläufig. Alle Rechnungen, die wir ohne Gott machen, bleiben als Schulden an uns hängen. Sie bleiben alle als Schulden an uns hängen. Und so hat Hannah gesagt, ich erinnere nochmal an dieses Lied, von dem Maria sicher auch gelernt hat, der Bogen der Starken ist zerbrochen, 1. Samuel 2, die Satten haben sich um Brot verkauft. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt, aber er erhöht auch. Aber die Gottlosen verstummen in der Finsternis. Die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden, denn der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Das ist das Lied der Maria. Und Luther hat es so formuliert, er sagt, lerne, was für ein Kräutlein der Mensch ist, also für ein kleines Kraut. Alsdann traust du niemand außer dem einzigen Gott. Haben Sie diese Lektion schon gelernt? Lerne, was für ein Kräutlein der Mensch ist, und alsdann traust du niemand außer dem einzigen Gott. Und das ist der Grund. Das ist der Grund, warum Gott uns hier so drastisch warnt. Damit du dich nicht auf etwas verlässt, was am Ende nicht standhält. Aber Marias Lied endet nicht mit dieser Warnung, sondern am Schluss, ich freue mich, dass ich das am Schluss auch noch predigen darf, am Schluss steht ein wunderbares Versprechen Gottes. Und das betrifft seine dritte Großtat. Also erstens, Gott beugt sich herunter. Zweitens, Gott macht Große klein. Und Sie wissen, was jetzt als Drittes kommt. Gott macht Kleine groß. Das ist das Dritte. Gott macht Kleine groß. Maria denkt dabei an das Beispiel ihres eigenen Volkes. Wie Gott das hilflose, verachtete Israel immer wieder bewahrt und erhalten hat, bis heute. Was für eine Aussage in der Woche, die hinter uns liegt. Gott bewahrt sein Volk. Das nimmt Maria als einen Beleg, auch für die Treue Gottes. Und das drückt sie hier in Vers 54 so aus. Sie sagt, er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Gegen alle menschlichen Machtverhältnisse hat Gott sein Volk bewahrt und seine Treue bewiesen und seine Stadt Jerusalem erhalten, bis heute. Aber Vorsicht, sobald sie sich auf die eigene Stärke verließen, ging es abwärts mit ihnen. Und die Bibel sagt, am Ende der Zeiten, da wird das Volk Israel wieder mit dem Rücken zur Wand stehen. Und sie werden kurz vor der Auslöschung sein. Und dann werden sie nach dem Messias schreien. Und dann werden die, die noch leben, Jesus als ihren Messias erkennen. Und dann wird er ihre Lage endgültig wenden. Gott macht die Kleinen groß. Das ist das Beispiel aus der Geschichte. Und darauf setzt Maria auch persönlich ihre ganze Hoffnung. Vers 48, er hat meine Niedrigkeit angesehen, sagt sie. Und in Vers 52 sagt sie dann, und er erhöht die Niedrigen. Gott macht Kleine groß. Er erhöht die Niedrigen. Er hat große Dinge an mir getan. Er ist mein Retter geworden, Vers 47. Und er hat mich sogar in seinen Dienst genommen, die Mutter des Messias zu werden. Gott macht Kleine groß. Warum? Damit am Ende alle Ehre ihm allein gehört. Damit am Ende alle Ehre ihm allein gehört. Darum macht Gott die Kleinen groß. Damit keiner sagen kann, er hätte es aus eigener Kraft geschafft. Er hätte sich das erarbeitet. Er hätte sich das verdient. Wie lächerlich ist das? Gott macht Kleine groß, damit ihm alle Ehre gehört. Aber das ist unsere Chance. Und das bedeutet für uns zum Schluss praktisch, dass wir klein werden müssen. Und das ist die Frage. Bist du schon klein genug, um von Gott groß gemacht werden zu können? Bist du schon klein genug? Bist du schon hungrig genug, um von Gott satt gemacht zu werden? Bist du schon hungrig genug? Ja, aber wie soll das gehen? Sollen wir denn heucheln und uns verstellen und sagen, ach, was sind wir klein? Nein, im Gegenteil. Wir sollen endlich einsehen, wie wir wirklich vor Gott dastehen. Wir sollen endlich einsehen, was die Realität unseres Lebens und unserer Stellung ist. Wie es Maria eingesehen hat. Und zugeben, dass wir realistischerweise ohne ihn gar nicht mehr auskommen. Jesus hat deswegen in der Bergpredigt so begonnen, selig sind die geistlich Armen. Das heißt, die ihre ganze Niedrigkeit vor Gott endlich erkennen. Die endlich begreifen, dass sie ohne ihn völlig hilflos sind und verloren und Kandidaten der Hölle auf ewig. Selig sind die geistlich Armen. Das heißt nicht, selig sind die mit einem niedrigen Intelligenzquotienten. Darum geht es da überhaupt nicht. Sondern sind die ihre ganze Erbärmlichkeit und Niedrigkeit vor Gott erkennen. Unser Stolz rebelliert dagegen. Aber Gott lässt uns mit unserem Stolz nicht durchkommen. Mich nicht und sie nicht. Warum? Weil unser Stolz Gott die Ehre raubt. Und das geht nicht. Gott ist heilig, Gott ist hoch. Er ist vollkommen und voller Erbarmen und voller Größe und Macht. Und er wird es nicht zulassen, dass sündhafte Geschöpfe wie wir ihm die Ehre rauben. Das kann Gott nicht zulassen und das wird er nicht zulassen. Und darum lässt er die Maria dieses Kampflied singen. Unser Stolz rebelliert. Und wissen Sie, darum ist es manchmal für die Erfolgreichen und für die Mächtigen und für die Gesunden besonders schwer, zu Gott zu kommen. Weil sie sich so vieles aufgebaut haben. Sie haben so manches Äußere doch zu bieten. Es ist für Reiche, Kluge, Mächtige besonders leicht, sich selbst zu täuschen und sich sicher zu fühlen ohne Gott. Wenigstens eine Zeit lang. Bis dann der Tag kommt, von dem Luther sagt, dass Gott in die Blase sticht. Und plötzlich merkt einer, wie er wirklich dasteht. Und plötzlich merkt Ralf Ranicki, 15 Jahre, das Feuilleton der FAZ zu redigieren, ist wunderbar. Und ganze Bücherborde von Anthologien und anderen Veröffentlichungen herausgegeben zu haben, ist großartig. Kann man sich auch darüber freuen. Aber es zerbröselt mir unter den Händen. Und es nimmt mir nicht die Angst vor der Nacht, wenn ich nicht weiß, ob ich am nächsten Tag wieder aufwachen werde. Maria würde sagen, wohl dem, den Gott rechtzeitig klein macht. Dann kann er ihn auch wieder groß machen. Gott macht Kleine groß. Wohl dem, der wie Maria seine Niedrigkeit einsieht. Der wie Maria erkennt, dass er einen Heiland braucht, einen Retter. Zum Schluss, wie macht Gott die Kleinen groß? Wie erhebt er die Niedrigen? Womit gibt Gott den Kleinen diese Größe? Ich frage Sie, was macht den Wert eines Kunstgemäldes aus? Wie viel ist ein Bild wert? Antwort: Ein Bild ist so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Jetzt frage ich weiter, wie viel ist ein Menschenleben wert? Antwort: Ein Menschenleben ist so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Der heilige Gott hat ihr Leben so wert geachtet, so wertvoll gemacht, dass er den höchsten Preis bezahlt hat, den es gibt. Er hat für dein Leben bezahlt mit dem Leben seines eigenen Sohnes, den er in diese Welt geschickt hat, um für dich zu sterben, um deine Schuld ans Kreuz zu tragen. Gott macht die Kleinen groß. Das ist die Methode, mit der Gott die Niedrigen erhebt. Er gibt alles für uns. Er macht uns zu seinen Kindern. Er macht uns zu Königskindern. Gott macht die Kleinen groß. Aber dafür muss Gott einen weiten Weg gehen. Er schickt seinen eigenen Sohn in diese Welt. Marias spezielle Aufgabe besteht darin, dass sie gewissermaßen der Kanal wird, durch den Gott seinen Sohn Mensch werden lässt. Aber zugleich weiß Maria von Anfang an, diesen Retter, den brauche ich selber. Ich brauche den Retter, den Messias. Ich brauche Vergebung für meine Niedrigkeit und Schuld. Und Jesus allein ist der Messias, der meine Schuld vergeben kann. Das weiß Maria. Jesus allein ist es, der meinen Hunger nach Leben stillen kann. Jesus allein ist es, der mir ewiges Leben schenken kann. Er allein. Aber dafür müssen wir so zu ihm kommen, wir, wie wir das heute bei Maria gesehen haben. Wir müssen unsere Niedrigkeit eingestehen. Wir müssen unsere Hilflosigkeit zugeben. Wir müssen endlich unsere Selbsttäuschung durchschauen. Und wir müssen unsere leeren Hände öffnen und Gott hinhalten. Gott füllt leere Hände, Gott macht Kleine groß. Und dann werden wir jubeln wie Maria. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd, seines Knechtes. Und manchmal, da benehmen wir uns wie dieser kleine Junge, der seine Hand ganz übel verstaucht hat und es tut ihm wahnsinnig weh. Und die Tränen sammeln sich schon in seinen stolzen Augen. Und der Vater beugt sich zu ihm herab und er sagt, zeig doch her, zeig doch her. Und der Sohn in seinem Stolz und Schmerzen versteckt die Hand trotzig in seinem Rücken und steht da mit tränengefüllten Augen trotzig vor seinem Vater. Und der Vater lässt nicht locker und sagt, nun lass dir doch helfen, zeig her. Ich verbinde es dir, ich mach's wieder gut. Wie stehst du vor Gott? Hast du deine Hände ihm schon so hingehalten? Hast du endlich deine Niedrigkeit eingesehen? Manches Leid in unserem Leben lässt Gott zu, weil wir anders wahrscheinlich nicht begreifen würden, wie sehr wir ihn brauchen. So schließe ich mit dem Theologen Karl Barth, der uns auch manches problematische Erbe hinterlassen hat, aber von dem großartig ist, wie er gerade in seinen letzten Jahren immer wieder ins Gefängnis gegangen ist, um dort zu predigen. Und so war es im Advent 1962. Da hatte der alte Professor wieder einen Gefängnisgottesdienst zu halten, dort in der Strafanstalt in Basel. Und was meinen Sie, welchen Predigtext er auslegte? Unser Magnificat. Und zum Schluss seiner Predigt sagte er, Zitat, in so ein Haus, in welchem die Mühseligen und Beladenen, die Armen und Elenden, die wirklich Hungrigen wohnen, und also in ein Haus wie das, in dem wir uns gerade befinden, Gefängnis Basel, passt so recht das Weihnachtsfest. Und dann hat er hinzugefügt, nur in ein solches Haus, aber in ein solches ganz sicher. Und damit wollte er ihnen sagen, Leute, an dem entscheidenden Punkt sind wir da draußen in der gleichen Situation wie ihr hier drin. Wir sind total angewiesen auf Gottes Erbarmen. Wir sind total angewiesen, dass er unsere Niedrigkeit ansieht. Und auch für uns jenseits der Gefängnismauern wird nur Weihnachten werden, wenn wir uns als solche erkennen, die einen Retter brauchen, die Vergebung brauchen, die Jesus brauchen. Nur in einem solchen Haus wird Weihnachten werden. Aber in einem solchen ganz sicher. Ach, Herr Jesus, lass es Weihnachten werden. In unseren Häusern, in unserem Leben. Erbarme dich über unsere Niedrigkeit, über unser Elend, Herr. Überwinde unseren Stolz, dass wir alle erkennen, wie sehr wir dich brauchen. Und uns dankbar und glücklich beugen vor dir und bergen in deinen Armen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.